Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay. Heute wollen wir sprechen über die Elternzeit und den Mutterschutz. Dabei handelt es sich ja so ein bisschen um einen Dauerbrenner in der Personalteilung und das Thema Elternzeit treibt ja auch viele um. Was gilt es zu beachten beim Mutterschutz, der Elternzeitberechnung und vor allem beim Kündigungsschutz? Welche Vorschriften sind beim Themenkomplex Elternzeit zunächst ganz grob zu beachten? Wo ist das Ganze geregelt?
Das Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz, das ist eines meiner Lieblingsgesetze im Arbeitsrecht, weil es so schön lang ist, Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz. Wir haben ja so viele lange Gesetze auch im Arbeitsrecht, aber ich glaube, das ist wirklich so von den Buchstaben und auch der Ausspruchsschwierigkeit eines der längsten. Da ist es geregelt, da sind die Themenkomplexe Elternzeit und auch die entsprechenden Themen wie Teilzeit und so weiter, auf die wir ja gleich noch kommen werden, geregelt. Und wenn man das Ganze grob skizziert, dann hat eben jedes Elternteil bis zu 3 Jahre Anspruch auf Elternzeit zur Betreuung und Erziehung eines Kindes. Und der Anspruch, den hat eben der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, beide, nicht beide Eltern, gegenüber dem Arbeitgeber. Und während der Elternzeit ruht das Arbeitsverhältnis und mit dem Ende der Elternzeit lebt es dann, wie diese Juristen sagen, wieder vollständig auf, so ein bisschen bildlich gesprochen, lebt also wieder auf, ruht und steht dann wieder auf, könnte man auch sagen. Und während der Elternzeit müssen deswegen die Eltern, die die Elternzeit beantragt haben, also das Elternteil, nicht arbeiten. Und das Ganze ist geregelt im Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz und dort ganz konkret in Paragraph 15.
Lassen Sie uns doch einmal ganz exemplarisch einen Fall herausgreifen, der relativ simpel gestrickt ist, an dem wir uns so ein bisschen langhangeln werden heute. Eine Mitarbeiterin meldet sich beim Arbeitgeber, gibt ihre Schwangerschaft bekannt. Was hat der Arbeitgeber jetzt konkret zu tun?
Ja, glücklicherweise gibt das Gesetz hier sehr schöne Handlungsmaximen an die Hand. Wir müssten kurz switchen in ein anderes Gesetz, nämlich das Mutterschutzgesetz. Da steht drin, dass die Schwangere ihrem Arbeitgeber die Schwangerschaft bekannt geben soll, also über die Schwangerschaft informieren soll. Das steht dort im Paragraphen 15 des Mutterschutzgesetzes. Allerdings muss die Mitarbeiterin, die schwangere Arbeitnehmerin das nicht tun. Das ist also keine gesetzliche Verpflichtung. Allerdings, wenn dann die Information bei der Arbeitgeberin angelangt ist, muss die Arbeitgeberin ihrerseits nach Paragraph 27 Mutterschutzgesetz die Schwangerschaft bei der zuständigen Aufsichtsbehörde melden. Und dann geht das Ganze seinen Weg, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist auch sehr klar im Mutterschutzgesetz geregelt. Dann gibt es nämlich den Gesundheitsschutz, den arbeitszeitlichen Gesundheitsschutz und den betrieblichen Gesundheitsschutz und den ärztlichen Gesundheitsschutz und dann auch einen besonderen Kündigungsschutz. Das heißt also, da gibt das Gesetz, hier eben das Mutterschutzgesetz, klar den Weg vor. Und im Einzelfall beziehungsweise im Grundsätzlichen bedeutet das immer, dass die Schwangere am Arbeitsplatz mit Rücksicht auf ihre Schwangerschaft geschützt werden soll und vor entsprechenden schädlichen Belastungen bewahrt werden muss.
Als nächstes kommt ja dann, und das wird vermutlich auch das zentrale Anliegen von allen sein, dass die Elternzeit beantragt wird. Wann muss der Antrag eigentlich gestellt werden und wer darf diesen stellen?
Ja, dann switchen wir wieder in das andere Gesetz, das Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz, dort nämlich in den Paragraphen 16, da steht, dass mindestens spätestens 7 Wochen vor dem gewünschten Beginn der Elternzeit die Elternzeit schriftlich angemeldet werden muss. Und Elternzeit können eben die Eltern beide beanspruchen. Wichtig ist hier immer, dass ein familienrechtliches Verhältnis, so nennen das die Juristen ja gerne, zu dem Kind besteht und die Antragstellerin oder der Antragsteller mit dem Kind in einer häuslichen Gemeinschaft lebt. Das sind dann klassisch natürlich die Mütter und Väter, selbstverständlich, können aber auch zum Beispiel Großeltern sein.
Und jetzt kommen wir zu dem ersten, würde ich sagen, möglicherweise problembelasteten Bereich. Welche Form muss der Antrag eigentlich haben und welche Pflichten treffen jetzt konkret den Arbeitgeber?
Ja, wir sind ja sonst häufig schon auch hier im Podcast davon ausgegangen oder darauf eingegangen, haben uns ein wenig aufgeregt, oder zumindest ich habe das getan, über die etwas überkommenen Formvorschriften, die das Arbeitsrecht ja leider manchmal noch vorsieht. Und hier haben wir wieder so eine etwas überkommene Formvorschrift, denn das Gesetz sagt in seinem Paragraphen 16 Bundeselterngesetz, dass der Antrag schriftlich gestellt werden muss. Und da bedeutet eben Schriftform das klassische BGB, eigenhändig unterschrieben und im Original. Und das Bundesarbeitsgericht, interessanterweise gar nicht so lange her, hat das auch nochmal ganz klar bestätigt und sagt, E-Mail, Fax und so weiter ist nicht zulässig. Also da, glaube ich, könnte man schon auch ein kleines Backup vielleicht mal gebrauchen. Also das Gesetz könnte das gebrauchen. Aber nach wie vor muss hier eben die Elternzeit schriftlich im Sinne des BGB, also mit Originalunterschrift, beantragt werden. Und dann im Gegenzug, und das ist auch in § 16 geregelt, muss der Arbeitgeber die Elternzeit bescheinigen.
Was steckt denn da aus Ihrer Sicht dahinter? Also mangelt es da an Reformwillen oder wird das einfach nicht gesehen? Ist es zu unwichtig?
Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, und das ist ja vielleicht wieder so ein kleiner Appell, den wir von hier aus mal starten können an die noch neue Bundesregierung. Diese Formvorschriften, das ist ja ein allgemeines Problem im Arbeitsrecht, sind so weit verstreut über die verschiedenen Gesetze. Das gibt es ja fast überall in jedem Gesetz, das wir im Arbeitsrecht anwenden, gibt es die Formvorschriften. Und ich glaube, das ist hier bisher einfach noch übersehen worden. Man kann natürlich aus Sicht des Unternehmens immer argumentieren und sagen, naja, uns ist das ganz recht, weil vielleicht gibt es ja sogar eine kleine Hürde dadurch, nicht? Weil heutzutage, wir alle sitzen viel am Rechner, schnell mal eine E-Mail geschrieben, da wäre es eben viel einfacher, den Antrag zu stellen. Das Gericht, Bundesarbeitsgericht sagt, Original musst du nach wie vor machen. Das könnte man also als eine kleine Hürde bezeichnen. Aber das könnte ja vielleicht auch ein Incentive sein für den Gesetzgeber, das zu reformieren. Ich glaube, das wäre an der Zeit.
Wir haben ganz kurz ja schon über den Mutterschutz gesprochen. Können Sie das noch mal ein bisschen vertiefen? Also was genau für Pflichten treffen da den Arbeitgeber?
Ja, der Mutterschutz, eben im Mutterschutzgesetz geregelt, ist der besondere Schutz der Arbeitnehmerinnen, die schwanger sind oder ein Kind stillen. Und da möchte das Gesetz die Mütter als solche schützen oder auch die Kinder und die Kinder, und zwar vor der Geburt als auch danach. Und dann ist das Gesetz auch hier wieder sehr strukturiert. Es regelt nämlich dann zum Beispiel den Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz, einen besonderen Kündigungsschutz, ein Beschäftigungsverbot in den Wochen vor und nach der Geburt und auch eine Einkommenssicherung während des Beschäftigungsverbots. Das heißt also ein umfassender Schutz für die Mütter, der sich im Mutterschutzgesetz findet.
Ist denn eine Kündigung während des Mutterschutzes, aber zumindest wegen der Elternzeit möglich?
Da würde ich fast antworten mit dem alten Spruch von Radio Erevan, theoretisch ja. Theoretisch ja, es steht nämlich in § 18 Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz drin, dass gekündigt werden kann. Faktisch ist es aber so, das Gesetz sieht so hohe Hürden vor für eine Kündigung, dass die Kündigung absolute Ausnahmefälle darstellen. Denn das sind die Fälle wie zum Beispiel eine Insolvenz des Unternehmens oder die teilweise Stilllegung eines Betriebs und derartige Konstellationen, auch bei einer schweren Pflichtverletzung. Aber das sind Ausnahmefälle. Kündigung theoretisch möglich, ja, in der Praxis sehr schwer nur umzusetzen.
Also möglicherweise die Empfehlung abzuwarten, bis die Elternzeit vorüber ist.
Das wird in der Praxis genauso gemacht, insbesondere dann, wenn man ja nicht mit einer Teilzeit bisher beglückt worden ist von den Elternzeitlern. Das Arbeitsverhältnis ruht ja und so ein ganz großes Bedürfnis, sich dann sofort von den Leuten zu trennen, besteht ja dann auch häufig gar nicht.
Stichwort Teilzeit, das ist natürlich auch der praktisch möglicherweise relevanteste Bereich, wenn ein Antrag auf Teilzeit innerhalb der Elternzeit gestellt wird. Da gibt es jetzt einen Fall des LAG Köln. Wie kann der Arbeitgeber hier reagieren? Möchte er diesen ablehnen? Der Beschluss vom LAG Köln ist vom 4.6.2021. Können Sie da ganz kurz schildern, was da passiert ist?
Ja, an sich eine klassische Konstellation. Die Klägerin befand sich nämlich nach Geburt des Kindes in der Elternzeit und die sollte enden im April 2022 und dann im Februar 2021 bis einschließlich Mai 2021 wollte sie gerne in Teilzeit beschäftigt werden, Umfang von 30 Wochenstunden, also eine klassische Teilzeit in Wochenstundenvolumen. Und da sagte die Arbeitgeberin, die Beklagte des Verfahrens, nein, das geht nicht, wir haben hier keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Und dann ging es vor Gericht, wie so oft leider in diesen Fällen, diesmal im Eilverfahren, also einstweilige Verfügung wurde beantragt und auch entsprechend vom LAG Köln erlassen. Das heißt also hier, dem Eilantrag wurde stattgegeben auf die Teilzeit in der Elternzeit.
Was sind da die Hintergründe? Wie ist das Gericht zu der Entscheidung gelangt?
Ja, es ist interessant. Hier kommen so ein wenig die verschiedenen Aspekte zueinander. Erstmal muss ja am Gesetz, ist es so geregelt, Arbeitgeberin den Antrag auf Teilzeit in der Elternzeit schriftlich ablehnen, wenn er denn abgelehnt werden muss. Und hier geht es letztendlich darum, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren, so sagt es das LAG, die Arbeitgeberin auch glaubhaft machen muss, dass dringende betriebliche Gründe, das gibt sich in den Paragraphen 15 des Gesetzes, dem Teilzeitbegehren in der Elternzeit entgegenstehen. Das heißt also dringende betriebliche Gründe. Und da sagt das LAG, und ich denke, das ist auch eben richtig, da reicht es eben nicht, einfach nur zu sagen, es besteht keine Beschäftigungsmöglichkeit, sondern da muss man einfach schon ein bisschen mehr bringen, als einfach nur eine Behauptung aufzustellen. Das heißt ja eben auch nicht, dass es unmöglich ist, ein solches Begehren abzulehnen. Man muss nur einfach, wie man so schön sagt, ein bisschen Butter aufs Brot schmieren und nicht einfach nur behaupten, ja, das geht nicht oder nein, wir haben nichts zu tun. Und da hat das LAG aus meiner Sicht auch richtig entschieden und gesagt, das reicht nicht und deswegen kann die Arbeitnehmerin die Teilzeit verlangen.
In dem ganzen Themenkomplex stellt sich natürlich immer wieder die Frage nach der Mitbestimmung. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Betriebsrat?
Ein ganz interessanter Aspekt und deswegen auch finde ich interessant, weil er manchmal und auch vielleicht ein bisschen sogar zu oft übersehen wird. Denn das Bundesarbeitsgericht sagt, betriebsverfassungsrechtlich kommt hier der Paragraph 99 BetrVG, Betriebsverfassungsgesetz, ins Spiel, denn das BAG argumentiert, dass wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin auf dem angestammten Arbeitsplatz mit einer reduzierten Stundenzahl weiterarbeitet, also das ist das klassische Szenario der Teilzeittätigkeit, dann wird das als Einstellung und damit als mitbestimmungspflichtige Personalmaßnahme im Sinne des Paragraphen 99 BetrVG angesehen. Das heißt also, hier muss man aus der Unternehmenssicht, aus Sicht der Personalabteilung, die Mitbestimmung beachten, den Betriebsrat einbinden.
Abschließend würde ich Sie bitten, noch zwei Worte zu sagen zum Elterngeld, beziehungsweise wenn Sie sagen, hier sollte sich der Arbeitgeber lieber zurückhalten mit Informationen, bevor er was Falsches sagt, auf ein klares Nein von Ihnen hoffen. Aber vielleicht wollen Sie zwei, drei Worte dazu verlieren.
Ja, gerne. Ich würde es nicht so weit treiben und den Arbeitgeberinnen hier raten, schweige nicht, das berühmte, hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben, das soweit sicherlich nicht. Man muss es einfach wie folgt sehen, während der Elternzeit ruht ja das Arbeitsverhältnis und deswegen muss Arbeitgeberin auch kein Gehalt zahlen. Dafür gibt es aber die finanzielle Unterstützung, die staatliche Unterstützung in Form des Elterngeldes, die soll ja das fehlende Einkommen während der Elternzeit ausgleichen. Also soll also den Eltern ermöglichen, Kinder zu erziehen und zu betreuen. Ist also damit eine Sozialleistung, die eben vom Bund gewährt wird. Was man aus meiner Sicht dort, aus meiner Sicht dort vorsichtig sein soll, aus Unternehmenssicht, ist immer wirklich konkrete Auskünfte auch zur Höhe des Elterngeldes und so weiter und so weiter. Denn da kann es doch sehr stark auf die persönlichen Verhältnisse ankommen. Und da sollte man sich aus Unternehmenssicht zurückhalten. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn die Beratungsmöglichkeiten existieren ja und auf die kann man verweisen. Die Beratungsmöglichkeiten sind selbstverständlich auch online verfügbar. Also da können sich Eltern beraten lassen, werden dann auch ihre entsprechenden Ansprüche gezeigt bekommen von den Behörden. Und damit können die dann arbeiten. Da muss sich die Personalabteilung oder die Arbeitgeberin nicht mit befassen.
Das ist doch eine gute Nachricht. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Vielen Dank. Tschüss.